Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zur 36. Sitzung des Rates der Stadt Osnabrück aufgrund der Corona-Pandemie wieder im Europasaal der Osnabrückhalle. Hier besteht die Möglichkeit, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, so wie es die niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorschreibt. Ganz herzlich begrüße ich alle Gäste. Ich bedanke mich für das Interesse an der Stadtpolitik, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich digital informieren. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Herzlich danke ich für die Berichterstattung rund um diese Ratssitzung. Im Namen aller Anwesenden darf ich mich bei der Verwaltung für die exzellente Vorbereitung der Tagung bedanken, ebenso bei allen Mitarbeitern der Osnabrückhalle. Zu Beginn der Ratssitzung bittet Herr Oberbürgermeister Griesert um Ihre besondere Aufmerksamkeit.
Liebe Ratskollegen und Ratskollegen, zum Gedenken an zwei verstorbene ehemalige Ratsmitglieder bitte ich, sich von den Plätzen zu erheben. Am 17. August 2020 verstarb Frau Lieselotte Denecke. Die Verstorbene war Mitglied des Rates der Stadt Osnabrück vom 1. November 1981 bis zum 31. Oktober 1991. In den Jahren ihrer Ratstätigkeit hat sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in zahlreiche Ausschüsse und Gremien eingebracht, war unter anderem langjähriges Mitglied im Kulturausschuss und dem Feuerwehrausschuss, dessen Vorsitz sie ab dem Jahr 1986 innehatte. Daneben hat sie die Stadt Osnabrück lange Jahre in der Städtekurie der Osnabrücker Landschaft vertreten. In den Jahren ihres ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagements hat sie sich uneigennützig für die Belange der Allgemeinheit eingesetzt. Wir werden das Andenken an Lieselotte Denecke in Ehren bewahren. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, am 23. August 2020 verstarb Herr Uwe Korte, Inhaber des Ehrenrings des Rates der Stadt Osnabrück. Der Verstorbene gehörte in den Jahren von 1972 bis 2011 und damit fast 4 Jahrzehnte dem Rat der Stadt Osnabrück an. In den vielen Jahren seiner Ratstätigkeit hat Uwe Korte seine Kenntnisse und Fähigkeiten in zahlreiche Ausschüsse und Gremien eingebracht, wobei die Schwerpunkte seiner Tätigkeit in der Mitwirkung im Finanzausschuss und im Schulausschuss lagen. Die Arbeit im Bauausschuss, dem späteren Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, war ihm ein besonderes Anliegen. Daneben war er lange Jahre Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft sowie der Gesellschafterversammlung der Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft und der Stadthallen Betriebsgesellschaft. Sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement war stets auf die Gesamtinteressen der Menschen der Stadt Osnabrück gerichtet. Dabei lag ihm jedoch die Entwicklung der Stadtteile Wiedekindland und Schinkel stets besonders am Herzen. Er war ein Anwalt vielfältiger Anliegen der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger. Während seines jahrzehntelangen kommunalpolitischen Einsatzes hat er seine Kraft und seine Erfahrung uneigennützig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Hierfür gebührt ihm unser Dank. Im Jahr 1992 ehrte der Rat Uwe Korte für seine 20-jährige Mitgliedschaft durch die Verleihung des Ehrenringes. Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.
Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, Wahl einer Stadträtin, eines Stadtrates, Vorstand für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligung. Ich lese zunächst einige Hinweise der Verwaltung vor. Gewählt wird schriftlich, steht nur eine Person zur Wahl, wird durch Zuruf oder Handzeichen gewählt, wenn dem niemand widerspricht. Auf Verlangen eines Mitglieds der Vertretung ist geheim zu wählen. Gewählt ist die Person, für die die Mehrheit der Mitglieder der Vertretung gestimmt hat. Das sind 26 Ja-Stimmen. Ich komme jetzt zur ersten Frage. Wird der Wahl per Handzeichen widersprochen? Das ist der Fall, Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, wir beantragen geheime Wahl. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich finde es nicht adäquat, dass die beiden Kandidaten hier sitzen. Das tut man eigentlich nicht. Danke.
Herr Oberbürgermeister Griesert.
Nur kurz zur Information. Bei allen Wahlen in den zurückliegenden 15 Jahren, die ich mitgemacht habe, waren die Vorschläge des jeweiligen Oberbürgermeisters bei dem Wahlvorgang anwesend.
Dann komme ich jetzt zur... Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann komme ich jetzt zur zweiten Frage. Wird geheime Wahl gewünscht? Ja, ich muss es aber noch einmal fragen. Wird geheime Wahl gewünscht? Ich bitte um Handzeichen. Das ist der Fall. Dann kommen wir jetzt zur geheimen Wahl. Ich verlese jetzt, wie der Ablauf sein muss.
Ich würde gerne vorher den Beschlussvorschlag begründen. Das ist ja unabhängig davon, wie gewählt wird.
Genau. Herr Oberbürgermeister Griesert.
Ja, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, jetzt unabhängig davon, wie der Wahlvorgang in welcher Form er stattzufinden hat, gestatten Sie mir kurz die Beschlussvorlage noch mal durch ein paar Worte einzuführen. Sie haben als Rat zusammen am 7. Juli beschlossen, die Stellen der Wahlbeamten, die heute besetzt werden sollen, öffentlich auszuschreiben. Das haben wir getan. Die Anzahl der Bewerbungen gehen aus den Unterlagen hervor. Wir haben nach den zu berücksichtigenden Grundsätzen der Bestenauslese ein Assessment-Center-Verfahren am vergangenen Wochenende durchgeführt, am Freitag für die Bewerbungen um die Stelle des Finanzvorstandes und am Samstag für die Stelle des Stadtbauortes und Umweltdezernentes. Dieses Assessment-Verfahren ist in Anwesenheit der meisten Fraktionsvorsitzenden durchgeführt worden, die Beobachter waren. Es ist strukturiert gewesen, hat etwas über 90 Minuten für jeden Kandidaten gedauert und ist von einem externen Psychologen begleitet worden. Und am Ende kann ich Ihnen einen eindeutigen Vorschlag unterbreiten, den Sie in der Beschlussvorlage sehen für die Wahl des Stadträtin, einer Stadträtin, eines Stadtrates, Vorstand von Finanzen, Infrastruktur und Beteiligung schlage ich Thomas Philipp vor, mit Wirkung vom 1. Januar 2021 für die Dauer von 8 Jahren zum Stadtrat zu wählen und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen.
Gut, dann komme ich jetzt zu den Hinweisen zum Ablauf der geheimen Wahl. Die Reihenfolge der Stimmabgabe erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Ratsmitglieder werden von der Ratsvorsitzenden aufgerufen und gebeten, sich zur Wahlkabine zu begeben, die Stimmabgabe mit dem dortigen Stift vorzunehmen und den Stimmzettel in die Wahlurne einzuwerfen. Sie haben die Möglichkeit, sich im Nachhinein die Hände zu desinfizieren. Sie werden einen Wahlzettel vorfinden, auf dem 3 Ankreuzmöglichkeiten sind: Ja, Nein und Enthaltung. Entscheidend für die Wahl sind am Ende allerdings ausschließlich die Ja-Stimmen, 26. Nach der Stimmabgabe nehmen laut Geschäftsordnung die beiden jüngsten Ratsmitglieder aus verschiedenen Gruppen oder Fraktionen die Auszählung vor. Das ist Herr Schwab und Herr Christ. Herr Schwab von der CDU-Fraktion, Herr Christ von der SPD-Fraktion. Dann, Herr Hinrichsen, können wir beginnen? Ich bitte jetzt Herrn Schwab und Herrn Christ zur Auszählung. In Absprache mit Herrn Oberbürgermeister Griesert machen wir in der Zeit eine kleine Pause. Ich verkünde nun das Ergebnis. Abgegeben wurden 44 Stimmen. 44. Auf Ja entfielen 31. Auf Nein 9 und Enthaltungen gab es 4. Herr Oberbürgermeister Griesert.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, ich stelle hiermit fest, dass die gesetzliche Mehrheit von 26 Stimmen deutlich erreicht ist. Ich gratuliere Thomas Philipp im Namen des Rates zur Wahl zum Stadtrat, zur Wiederwahl. Das heißt, die zweite Wahlperiode wird am 01.01.2021 für 8 Jahre wieder beginnen. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Philipp. Und ich bitte, dass wir uns da vorne mal treffen, damit ich dir möglichst Corona-konform ein paar Blumen überreichen darf.
Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 4, zur Beschlussvorlage der Verwaltung, und gebe zunächst einige Hinweise zur Wahl der Stadträte. Gewählt wird schriftlich, steht nur eine Person zur Wahl, wird durch Zuruf oder Handzeichen gewählt. Wenn dem niemand widerspricht, auf Verlangen eines Mitglieds der Vertretung ist geheim zu wählen. Gewählt ist die Person, für die die Mehrheit der Mitglieder der Vertretung gestimmt hat. Das sind 26 Ratsmitglieder. Ich komme nun zur ersten Frage. Wird der Wahl per Handzeichen widersprochen? Das ist der Fall. Ich komme zur zweiten Frage. Wird geheime Wahl gewünscht? Das ist der Fall. Bevor wir zur Wahl kommen, zur Geheimwahl, hat Herr Oberbürgermeister Griesert das Wort.
Ja, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, von mir werden Sie jetzt auch, ebenso wie von der Ratsvorsitzenden, Vergleichbares hören wie zur Wahlbeamtenstelle, die wir gerade erfolgreich besetzt haben. Auch hier bei der Wahl für eine Stadträtin, einen Stadtrat für den Vorstandsbereich Bauen und Umwelt hat der Rat am 7. Juli beschlossen, eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen. Das ist geschehen, und nach den rechtlich vorgegebenen Grundsätzen der besten Auswahl haben dann sich 3 Kandidaten vorgestellt, die aufgrund der eingereichten Unterlagen von der Gesamtzahl der Kandidaten sich abgehoben haben. Und in einem Assessment Center, was ebenso durch einen externen Psychologen durchgeführt worden ist und unter der Beobachtung der Fraktionsvorsitzenden, hat dann eine eindeutige Empfehlung stattgefunden, die darin mündet, dass ich auch Ihnen heute vorschlage, Stadtbeirat Otte für eine Wahlperiode vom 17. Juni 2021 für die Dauer von 8 Jahren weiterhin zum Stadtrat mit dem Vorstandsbereich Bauen und Umwelt zu wählen. Auch er wird dann weiterhin in das Beamtenverhältnis auf Zeit zu berufen sein. Das ist der Wahlvorschlag, und das Prozedere, wie jetzt gewählt wird, haben wir ja schon einmal geübt.
Ja, und dennoch verlese ich noch einmal die Hinweise zur geheimen Wahl. Die Reihenfolge der Stimmabgabe erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Ratsmitglieder werden von der Ratsvorsitzenden aufgerufen und gebeten, sich zur Wahlkabine zu begeben, die Stimmabgabe mit dem dortigen Stift vorzunehmen und den Stimmzettel in die Wahlurne zu werfen. Sie haben die Ankreuzmöglichkeiten Ja, Nein, Enthaltung. Entscheidend für die Wahl sind am Ende ausschließlich die Ja-Stimmen, in diesem Fall 26. Nach der Stimmabgabe nehmen laut Geschäftsordnung wiederum Herr Schwab und Herr Christ die Auszählung vor. Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis bekannt. Abgegeben wurden 44 Stimmen, 31 Ja-Stimmen. Elf Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen.
Ja, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich stelle fest, dass Frank Otte damit nicht nur das gleiche Ergebnis wie Thomas Philipp erlangt hat, sondern dass er auch für eine zweite Wahlzeit gewählt worden ist, also für 8 Jahre, wobei die Wahlzeit, anders als beim Finanzvorstand, wo die Wahlzeit schon die zweite Wahlperiode im Januar beginnt, die zweite Wahlperiode für Frank Otte dann am 17. Juni 2021 startet. Herzlichen Glückwunsch, Frank Otte.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Ehrung eines Ratsmitgliedes. Herr Oberbürgermeister Griesert.
Frau Ratsvorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, Burkhard Jasper ist im September 1990 in den Rat der Stadt Osnabrück nachgerückt und gehört dem Rat seit nunmehr 30 Jahren an. Ich habe ein mehrseitiges Skript bekommen mit all den Stationen und Funktionen, die Burkhard Jasper im Namen des Rates als ehrenamtliches Ratsmitglied wahrgenommen hat. Und ich glaube, dass Sie mit mir der Meinung sind, wir könnten uns auf eine Seite konzentrieren. Burkhard Jasper ist seit dem 25.09.1990, damals nachgerückt für Hans-Jürgen Frommeier, Ratsmitglied geworden. Beigeordneter, also Mitglied im Verwaltungsausschuss vom 1.11.1991 bis zum 30. April 1919. Bürgermeister vom 1.11.1996 bis zum 30.04.1919. In 5 Ratsperioden wurde er 6-mal zum Bürgermeister gewählt, dazwischen durch in einer Ratsperiode der Wechsel in der Kommunalverfassung zur Eingleisigkeit vollzogen worden ist. Er war Vorsitzender der CDU-Fraktion von Mai 1994 bis Oktober 1996 und dann nochmal vom November 2001 bis zum November 2002. Er ist Träger des Ehrenrings der Stadt Osnabrück seit September 2010, Mitglied des Niedersächsischen Landtages, dann seit dem 19. Februar 2013. Seine wichtigsten Mitgliedschaften in Ausschüssen und Gremien sind der Finanzausschuss, der Ausschuss für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungssteuerung vom 1.11.1991 bis heute, 12 Jahre davon als Vorsitzender. Werk- und Betriebsausschuss Immobilien- und Gebäudemanagement von 2006 bis 2013, 5 Jahre als Vorsitzender. Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrück von 1994 bis heute. Das sind mehr als 25 Jahre. Aufsichtsrat Stadtwerke Osnabrück AG von 1992 bis 2001 und dann nochmal von 2005 bis 2006. Verwaltungsrat der Sparkasse Osnabrück von 2000 bis 2016 und dann wieder von 2019 bis heute und auch Aufsichtsrat des Flughafen Münster-Osnabrück von 2001 bis 2011. Für 30 Jahre ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement, lieber Burkhard, hast du diese Ehrung wahrlich, wahrlich verdient. Und ich bitte auch dich einmal nach vorne zu kommen, damit du eine entsprechende Ehrengabe empfangen kannst.
Liebe Ratsvorsitzende, lieber Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, liebe Ratsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, seit September 1990 gehöre ich nun dem Rat an. Damals war die Zeit geprägt von der Vereinigung Deutschlands. Und wie lange das jetzt schon her ist, wird besonders deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wer damals die handelnden Personen im Rat waren. Die Ratssitzung leitete Oberbürgermeisterin Ursula Flick. In der ersten Reihe für die SPD saßen Altoberbürgermeister Ernst Weber und der Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Fipp. Für die CDU der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Bürgermeister Ferdinand Erpenbeck und Wilhelmine Hunicke, die die Sozial- und Jugendpolitik geprägt hat. Die FDP-Fraktion leitete Hans-Albrecht Dicke. Und ich war das drittjüngste Ratsmitglied. Jünger war Rolf Smertka von den Grünen und Christian Wulff. Nun könnte ich natürlich aus dieser Zeit sehr viel erzählen. Wolfgang Griesert hat gerade einiges dargestellt, in welchen Ausschüssen ich war. aber ich möchte mich jetzt lieber mit der Zukunft beschäftigen und einige kurze Impulse geben. Die Kommunalpolitik ist durch Kompromisse gekennzeichnet. Und oft ist es leider so, dass Kompromisse keinen sehr guten Ruf haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich war ja nun über Jahre Mitglied des Finanzausschusses und eben auch Vorsitzender und habe immer darauf Wert gelegt, dass wir versuchen, dass der Rat mit einer möglichst großen Mehrheit den Haushalt verabschiedet und dass wir auch wirklich ernsthaft die unterschiedlichen Vorschläge diskutieren. Natürlich ist es so, dass die einzelnen Ratsmitglieder auf ihren Stadtteil achten und gerne für den auch etwas herausholen möchten. Aber wichtig ist das Gesamtinteresse der Stadt. Und dann kommt es bei einem Kompromiss eben nicht nur darauf an, dass ich etwas durchsetze und dafür was anderes bekomme, sondern dass wir vielleicht auf einmal während der Diskussion einen ganz anderen und besseren Weg entdecken, den wir vorher überhaupt nicht angedacht haben. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die Haushalte, die wir verabschiedet haben, immer besser waren als die Entwürfe der Verwaltung. Und hin und wieder habe ich mir so gedacht, wenn ich an das Aufstellungsverfahren des Haushalts mich erinnert habe, was wäre gewesen, wenn wir das auch so beim Neumarkt gemacht hätten? Vielleicht wären wir dann schon etwas weiter, denn ein guter Kompromiss zeichnet sich dadurch aus, dass wir unterschiedliche Interessen berücksichtigen und so die Gemeinschaft voranbringen. Ein anderes Thema. Integration und Inklusion sind in aller Munde oder besser vielleicht ist sogar das deutsche Wort Teilhabe. Wir wollen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft teilhaben können, dass sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Wir haben dort einige Herausforderungen jetzt. Einheimische, Zugezogene. Manche meinen, Integration ist das Zauberwort und dann sind alle Probleme gelöst. Das wird aber nicht so sein. Wenn eine Integration erfolgreich ist, wollen die Menschen mitbestimmen. Sie wollen die Gesellschaft auch prägen. Und wenn wir es richtig machen, ist es dann eben wirklich eine Bereicherung, weil sie neue Ideen einbringen. Und wir als Rat haben dieses Programm Demokratie macht Integration und viele beteiligen sich daran mit jungen und auch älteren Migrantinnen und Migranten, die bereit sind, sich kommunalpolitisch zu engagieren oder zumindest einmal zusehen wollen, wie das denn hier funktioniert. Ich mache dort gerne mit und es ist auch dort sehr interessant, was man alles so mitbekommt. Wir werden dort vorankommen, wenn wir auf die einzelnen Menschen hören, auf sie zugehen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei all denjenigen in der Stadt zu bedanken, die solche Aktivitäten unterstützen. In den Kindergärten, in den Schulen, beim Sport, in der Kultur und in vielen anderen Vereinen und Verbänden. Wir sollten uns einer lautstarken Minderheit nicht beugen, die nur Ängste schürt, aber nicht weiterfeucht. Wir sollten gemeinsam dafür arbeiten, dass wir in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben können. Moria bewegt mich, bewegt viele von uns. Das wirklich Furchtbare ist, dass dann, wenn wir die Hilfsmaßnahmen ergreifen für die Menschen in diesem Lager, damit das Problem ja nicht gelöst ist. Es ist erschreckend, wie viele Menschen auf der Welt auf der Flucht sind. Ich habe mir als Jugendlicher nicht vorstellen können, dass wir in Deutschland von Flucht und Vertreibung so direkt einmal betroffen sein würden, wie wir das nach dem Zweiten Weltkrieg oder wie unsere Vorfahren es nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die Menschen fliehen vor Krieg wegen der Gewalt. Sie fliehen, weil es korrupte, diktatorische Regime gibt wegen der Unterdrückung. Sie fliehen wegen der Dürre, weil sie Hunger haben. Und wegen dieser Perspektivlosigkeit verlassen die Menschen ihre Heimat, obwohl sie genau wissen, dass sie bei der Flucht sterben können. Es ist nicht so, dass die dort sind und das nicht wissen. Viele wissen das, die sind so verzweifelt und sagen, besser das, als hier zu bleiben und zu sterben. dann habe ich wenigstens noch eine Chance. Das heißt, wir sind aufgefordert, den Menschen wirklich auch in ihrer Heimat zu helfen. Es gibt dort genug Vorschläge, von der Hühnerhaltung über Brunnenbau und Bildung. Also man braucht die Bücher nur zu lesen. Nur wir müssen bereit sein, ernsthaft das auch zu tun und nicht nur so zu sagen, wir helfen denen. Der Rat hat im Juni 2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Und ich muss sagen, dass ich enttäuscht bin, dass das nicht entsprechend aufgegriffen worden ist. Wir sollten mit den Menschen in diesen Ländern kooperieren, mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen eine Perspektive geben. Da kann man natürlich sagen, warum sage ich das hier vom Rat der Stadt Osnabrück? Wenn unsere Vorfahren im Rat der Stadt Osnabrück so gedacht hätten, gäbe es keine Städtepartnerschaften. Aber wer möchte denn jetzt bestreiten, dass diese Städtepartnerschaften gut waren für die Völkerverständigung und auch uns kommunalpolitisch bereichert haben? Wer möchte auf die Städtebotschafterinnen und Städtebotschafter verzichten, die in den letzten Jahrzehnten hier gewirkt haben? Kompromisse, Teilhabe, Frieden, das sind meine Impulse für die Zukunft. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, wünsche kluge Entscheidungen und vor allem Gottes Segen. Danke.
Herr Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Herr Jasper, erlauben Sie mir, einige persönliche Worte an Sie zu richten, weil es mir ein inneres Bedürfnis ist, das auch in einem großen Kreise zu tun. Ich bin nun 16 Jahre im Rat der Stadt Osnabrück und ich hatte es Ihnen auch schon mal persönlich gesagt, wie sehr ich Sie schätze. Und das will ich also noch mal ganz deutlich machen. Und das ist auch kein Honig und Bart schmieren, wie man so schön sagt. Sie sind sachlich, fachlich, sehr kompetent, so habe ich Sie kennenlernen dürfen in verschiedenen Sitzungen. Nie verletzend, ganz besonders. Niemals irgendwie, wie man so schön sagt, unter der Gürtellinie argumentierend. Man könnte das mit einer ehrlichen Haut umschreiben, einem Gentleman. Aber was Sie vor allen Dingen sind, ein Vorbild. Ein Vorbild für diejenigen, die sich für die Kommunalpolitik engagieren. Und dafür sage ich recht herzlichen Dank.
Herr Dr. Thiele.
Ich versuche das jetzt mal im Namen von vielen zu sagen, weil ich glaube, wir müssen auch weiterkommen. Das ist Burkhard garantiert auch ein wichtiges Anliegen. Ich sage, Burkhard und ich, wir kennen uns seit über 45 Jahren, haben uns mal aus den Augen verloren. Jetzt sind wir wieder schon lange im Rat der Stadt Osnabrück. Und das, was Sigi gerade gesagt hat, ist genau wahr. Und eins darf man euch als CDU sagen, ohne Burkhard wärt ihr nicht so gut, wie ihr hier seid.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Doppelhaushalt 2021 und 2022, Einbringung des Verwaltungsentwurfs einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Immobilien- und Gebäudemanagement und Osnabrücker Servicebetrieb sowie des Haushaltsplans Sondervermögen, Klärwerke und Kanalbetrieb. Herr Philipp.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein erstes Wort. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Vertrauen, dass Sie in den kommenden 8 Jahren wieder in mich setzen. Und darüber freue ich mich mit meiner Familie sehr. Aber jetzt zum Haushalt. Wir waren mit Vollgas dabei, unsere Finanzen zu verbessern. Corona hat uns ausgebremst. Normalerweise wären wir jetzt bei ungefähr 10 Millionen Euro im Plus. Wir planen aber in 2021 ein Minus von 13 Millionen Euro. Und in 2022 mit einem Minus von 10 Millionen Euro. Corona kostet uns also in diesem Doppelhaushalt 20 bis 23 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben in den letzten Jahren in Osnabrück so gut gewirtschaftet, dass wir uns diese finanziellen Auswirkungen der Pandemie jetzt auch leisten können. Wie in jeder Familie gibt es hierzu unterschiedliche Ansichten. Die Pessimisten rechnen für diesen Doppelhaushalt mit deutlichen Ergebniseinbrüchen. Optimisten hingegen rechnen mit deutlichen Nachholeffekten nach der Impfung der Bevölkerung und mit signifikant besseren Ergebnissen. Wir kalkulieren wie immer mit ruhiger Hand und ausgewogenem Verstand in der Mitte des Spektrums, vielleicht sogar etwas optimistisch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können das verkraften. Auch wenn wir jetzt mit reduzierter, aber dennoch hoher Geschwindigkeit weiterfahren, achten wir ganz besonders auf unseren Spritverbrauch. Und dies nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus ökologischen Gründen. Umso mehr müssen wir uns mit den konsumtiven Ausgaben unserer Stadt auseinandersetzen. Ich weiß, das fällt uns nicht immer leicht, insbesondere nicht in Vorwahlkampfzeiten. Denn klar ist, jede zusätzliche Aufgabe verursacht zusätzliche konsumtive Kosten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Zeiten von Corona steht alles auf dem Prüfstand. Ich sehe es als meine Aufgabe an, alles kritisch zu prüfen und dem Nutzen für unsere Bürgerinnen und Bürger unterzuordnen. Von daher steht jetzt alles auf dem Prüfstand. Wenn Sie auf diese Grafik blicken, sehen Sie, dass wir unseren Investitionsturbo gezündet haben und dass Corona jedoch die Erträge kurzfristig verhagelt hat. Wir können diese Ergebnisdelle jedoch verkraften. Wir gehen davon aus, dass unsere Einnahmen nach einem deutlichen Rückgang in den folgenden Jahren wieder steigen. Die Wirtschaftsweisen prognostizieren für 2021 eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 4,9%. Sie gehen davon aus, dass das alte Ertragsniveau in 2022 wieder erreicht werden kann. In der Zwischenzeit sind unsere Kosten aber um 6 bis 8%, also um 30 bis 40 Millionen Euro jährlich gestiegen. Wir müssen also klug konsolidieren, um die notwendigen Investitionen finanzieren zu können, die Osnabrück dringend braucht. Auch deshalb legen wir Ihnen einen Doppelhaushalt vor. Blicken wir jetzt darauf zurück, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben. Durch gemeinsame Haushaltsdisziplin konnten wir unser Gesamtdefizit um ein gutes Drittel abbauen, für Zahlenliebhaber von 100 Millionen Euro auf 65 Millionen Euro. Dies ist uns gelungen, ohne auf notwendige Investitionen zu verzichten. Die Kommunalaufsicht hat uns diese Rekordinvestitionen genehmigt, weil wir in der Lage sind, Zinsen und Tilgung dafür zu bezahlen. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wird es jetzt ein paar Jahre geben, in denen bestimmte Ausnahmen von dieser Regel gewährt werden. Denn Ziel ist und bleibt es, mit Schwung und gestärkt aus dieser Krise herauszukommen. Denn nur so können wir die Vorgabe des Innenministeriums in Hannover erfüllen, die hierfür aufgenommenen Schulden in den folgenden Jahren wieder abzubauen. Das heißt, um handlungsfähig zu bleiben, müssen wir unsere konsumtiven Ausgaben priorisieren und eingrenzen. Also werden wir auf viele Vorhaben und Projekte auch ganz verzichten müssen. Wir werden unsere Projektstandards reduzieren müssen. Sie können mir glauben, aus fachpolitischer Sicht ist das nicht immer schön. Noch etwas für Zahlenliebhaber zur Zusammenfassung. In den Jahren 2013 bis 2020 haben sich unsere Kassenkredite von 112 Millionen Euro auf 74 Millionen Euro reduziert. Unsere Investitionskredite für die städtische Infrastruktur sind von 98 auf 158 Millionen Euro angestiegen. Das Gesamtkreditvolumen stieg also von 210 Millionen auf 232 Millionen Euro an. Unser Eigenkapital hat sich in der gleichen Zeit von 632 Millionen Euro auf 653 Millionen Euro erhöht. Das heißt, wir haben zwischen 2013 und 2019 insgesamt 365 Millionen Euro in unsere Infrastruktur investiert. Das ist großartig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich Ihnen einige Beispiele in Erinnerung rufen. Wir haben zwischen 2013 und heute folgende Schulen saniert oder neu gebaut: das Graf-Stauffenberg-Gymnasium, die Bertha-von-Suttner-Schule und die zugehörige Sporthalle. Dann die Erweiterung, jetzt gerade fertiggestellt, des Emma-Gymnasiums von G8 auf G9. Das Berufsschulzentrum am Westerberg mit dem Neubau des Ernährungsbereichs. Und vor allem unsere IGS in Eversburg für 19 Millionen Euro. Auch bei Kitas haben wir kräftig investiert. Den Neubau unserer Kita Spiel und Sport, den Umbau unserer Kita in Haste und natürlich in den Neubau der großen Kita mit 6 Gruppen in der Landwehrkaserne. Zur Verbesserung unserer Mobilität haben wir unsere Fahrradwege und Straßen neu gebaut. Zum Beispiel die Knollstraße und besonders die Rheiner Landstraße haben wir ganz schnell und effektiv saniert, damit unsere Einsatzvorsorge auch unser Klinikum wieder hervorragend erreichen können. Sie konnten sich davon überzeugen. Wir haben unseren Fahrradschnellweg nach Belm gebaut. Wir halten Osnabrück lebenswert. Denn wir planen und verwirklichen natürlich auch in den nächsten beiden Jahren unsere Infrastruktur. Deshalb setzen wir die Digitalisierung um. Unseren A33 Datenautobahnring werden wir bis 2021 geschlossen haben und alle Schlaglöcher darin entfernt haben. Dann hängt in Osnabrück wirklich jede Milchkanne an 30 Megabit pro Sekunde. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir hier weiter beschleunigen und zukünftig die Glasfaser-Gigatechnik einsetzen. Wir nehmen auch unsere Schulen an dieses Netz. Wir bauen neue Schulen und Kitas auch, um damit die Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Zum Beispiel erweitern wir die Bernhard-Oberberg-Schule, wir bauen eine neue Sporthalle an der Franz-Hecker-Schule, wir bauen die neue Grundschule in Atter für 12 Millionen Euro und wir planen und bauen die neue Schule Innenstadt für über 25 Millionen Euro. Und wir vollenden die Erweiterung des Ratsgymnasiums. Die Schulen schließen wir aber auch an unser Fahrradwegenetz an. Wir verstärken den Bau unserer Fahrradwege und Straßen. Ein Projekt bekam dabei von Ihnen besondere Priorität. Um unser Nettebad besser erreichen zu können, wird der Fahrradweg und die Straße entlang der alten Panzerstraße neu gebaut. Was hat unseren haushalterischen Volkswagen noch in Schuss gehalten? Unser städtisches Klinikum konnte erfreulicherweise aus der Verlustzone geführt werden. Das operative Ergebnis wurde dabei von -8 auf +4 Millionen Euro verbessert. Dafür müssen wir besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums danken, die durch ihre sehr starke Arbeitsleistung und Lohnverzicht den Verbleib des Klinikums in öffentlicher Trägerschaft gesichert haben. Das ist gut. Die Mitarbeiterzahl unseres Klinikkonzerns stieg in dieser Zeit von 2.524 auf 2.803 Mitarbeiter und das, obwohl wir das Krankenhaus in Dissen schließen mussten. Besonders stark war das Wachstum in Osnabrück. Hier haben wir mehr als 530 Kolleginnen und Kollegen hinzugewinnen können und derzeit 2.542 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dennoch brauchen wir noch viele Menschen, die als Pflegerinnen und Pfleger mit uns arbeiten. Für die notwendigen Investitionen in die neuen OPs, MRTs, CTs hat die Stadt das hierfür notwendige Eigenkapital um 31 Millionen Euro erhöht. Vom Land wurden hierfür 41 Millionen Euro Zuschüsse eingeworben und zusätzlich eine dauerhafte Mietfinanzierung der Akademie, die Nachwuchslebensader unseres Klinikums erreicht. Unsere kommunalen Stadtwerke konnten trotz der Gewinnrückgänge in der Energieversorgung und des stark gestiegenen Zuschussbedarfs im ÖPNV ihre Ausschüttung an die Stadt in Höhe von 3 Millionen Euro gewährleisten. Mit der kommunalen Wohnungsgesellschaft, der WIO, werden unsere Stadtwerke zwar keine Gewinne erwirtschaften, aber Marktanteile sichern können und moderne Energiekonzepte, die dem Umweltschutz dienen, realisieren. Die Gründung der WIO war uns allen, aber mir ganz besonders, eine Herzensangelegenheit. Wir haben die WIO mit gebotener Sorgfalt unter Einbeziehung aller Beteiligten und Corona zum Trotz mit einer sehr hohen Geschwindigkeit umgesetzt. Der Fachausschuss konnte diese Aufgabe in nur 8 Monaten bewältigen. Schließlich wurde die WIO am 7.7.2020 vom Rat der Stadt Osnabrück gegründet. Die Stadt wird mit der WIO den Bürgerwillen umsetzen und sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau in guten Wohnquartieren errichten. Hierfür möchte ich allen Beteiligten sehr danken. Stellvertretend nenne ich hier die beteiligten Ratsmitglieder, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Sprecher der Bürgerinitiative und die Leiterin und ihren Stellvertreter, Frau Hamburger Dos-Reis und Herrn Dr. Brickwitte. Danke. Wir tragen natürlich auch Verantwortung für unsere Stadtwerke mit ihren 1.354 Beschäftigten. Unsere Stadtwerke versorgen auch unsere Osnabrückhalle mit sauberem Strom und sauberem Wasser. Der operative Zuschussbedarf unserer Osnabrückhallengesellschaft sank kontinuierlich von 2,7 Millionen Euro in 2013 auf 1,7 Millionen Euro in 2019. Unserem Osnabrückhallenteam gehört hier ein besonderer Dank für die effiziente und lebendige Organisation dieser unserer Halle, in der wir gerade sind. Regionalen wie überregionalen Beifall bekam die besondere Ausstellung der bekannten Körperwelten in 2018 mit einem Besucherrekord von über 91.000 Besuchern in nur 3 Monaten. Das ist eine tolle Leistung. Dank an das Team. Auch unser beliebter Zoo trägt dazu bei, dass Osnabrücks Finanzen verbessert wurden. Viele auswärtige Gäste sind in Osnabrück nach dem Zoobesuch in unsere wunderbaren Restaurants eingekehrt oder übernachten sogar in den begehrten Wohlfühlhotels unserer Stadt. Vom Land hat unser Zoo, an dem die Stadt nun mit 25% beteiligt ist, gerade eine Förderzusage über 2 Millionen Euro für die neuen Wasserwelten erhalten. Das ist großartig. Und vom Meeresblau komme ich jetzt zum Fußball-Lila. Unser VfL konnte im Jahr 2015 durch einen vorläufigen Forderungsverzicht von seinen Schulden befreit werden und wurde zugleich zu wirtschaftlichem Handel und professionellem Management verpflichtet. Unser VfL hat es den Fußballfreunden in unserer Region, aber auch in ganz Fußball-Deutschland, mit dem Aufstieg und dem Verbleib in der zweiten Bundesliga gedankt. Er ist und bleibt damit ein wichtiger lila-weißer Leuchtturm in Fußball-Deutschland. Wir wollen, dass das so bleibt, denn davon profitieren auch unsere Gewerbetreibenden. Deshalb müssen wir ein professionelles Training ermöglichen und zeitgemäße bessere Trainingsplätze für den Nachwuchs schaffen. Wenn der VfL die Talente der Region weiterhin gut ausbilden kann und unsere Fußballmannschaft professionell trainieren kann, dann sind die sportlichen und wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen für den weiteren Erfolg gegeben. Denn wir wollen auch als Stadt weiterhin in der Liste der 36 besten Fußballstädte Deutschlands auftauchen und unseren Fußballfreunden zukünftig wieder Spitzensport live und vor Ort anbieten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Haushalt beantragen wir die Finanz-TÜV-Plakette für die nächsten beiden Jahre. Der Motor unseres Haushalts läuft. Lassen Sie uns spritsparend weiterfahren, damit wir nach Corona durchstarten können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Oberbürgermeister Griesert.
Herr Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, wir haben, glaube ich, gemerkt, dass unser Kämmerer nicht nur ein Kämmerer ist, sondern auch ein Beteiligungsdezernent, der den Bogen gespannt hat von dem, was unseren Haushalt bewegt und welche Verbindung unser Haushalt mit dem Konzern am Ende hat. Was auch wichtig ist, deswegen sage ich an dieser Stelle das auch ganz formal, zu unserem Haushalt gehört am Ende auch ein Stellenplan, um sicherzustellen, wie die finanzielle, aber auch die inhaltliche Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Rat im nächsten Jahr aussieht. Und wir haben Ihnen da auch einen Stellenplan präsentiert, wo wir davon ausgehen, wir brauchen diese Stellen, um den Motor in Gang zu halten, den Herr Philipp gerade so schön skizziert hat. Und ich freue mich auf die Beratung über den Haushalt und am Ende dann auch über den Stellenplan.
Dann rufe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 8.1, einen Antrag der Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und UFO, ein Nachtbürgermeister für Osnabrück. Wird dazu das Wort gewünscht. Herr Schlatermund.
Gerne doch. Und ich sage auch gleich vorweg, endlich, denn der Nachtbürgermeister ist sowas von aktuell und wir brauchen ihn dringend. Ich möchte Sie aber kurz, weil nicht alle sich mit dem Thema so beschäftigt haben, in diesen Entstehungs- und Beteiligungsprozess ein wenig einweihen. Die Idee ist eigentlich 2016 von den Jusos in der SPD hervorgebracht worden und man nahm Bezug darauf, dass es Nachtbürgermeister in Amsterdam, in London, in Paris, in New York, in Toronto gibt. Gut, das sind etwas größere Städte als Osnabrück. Aber in Mannheim hat es bereits im Jahre 2008 einen ersten Nachtbürgermeister gegeben. Ich sage auch gleich, um was es genauer geht. Und wir haben einen kleinen Arbeitskreis gebildet und gesagt, wir laden den mal nach Osnabrück ein und greifen diese Idee der Jusos auf. Zwischenzeitlich, meine Damen und Herren, gibt es bereits in Wiesbaden seit dem Februar einen Nachtbürgermeister. Und ganz aktuell ist jetzt nicht mehr die Erklärung in unserem Antrag, denn wir sind nicht die dritte Stadt in Osnabrück, sondern die sechste Stadt wahrscheinlich jetzt in Deutschland. Denn zwischenzeitlich ist in Mainz ein Nachtbeauftragter installiert worden, ganz aktuell vor dem Hintergrund der Corona-Diskussion, um sich um das Nachtleben zu kümmern. Und in Heidelberg wird der Rat am 8. Oktober einen Nachtbürgermeister beschließen. Gleichzeitig gibt es mittlerweile Diskussionen in Dortmund. Dortmund will dann auch einen Nachtbürgermeister einrichten und die etwas größere Stadt Frankfurt am Main ist ebenfalls dabei, auch vor dem Hintergrund, dass diese Funktion gerade durch die Corona-Krise besondere Bedeutung bekommen hat. Wir haben dann einen ersten Kontakt zur privatwirtschaftlichen Kreativwirtschaft aufgenommen, und zwar noch im August 2019 und haben sehr schnell bereits im November einen ersten Formulierungsvorschlag für einen Antrag gemacht, das sozusagen die Urfassung dessen, was Ihnen vorliegt. Und interessant ist da jetzt das Modell, dass wir gesagt haben, wir beteiligen möglichst frühzeitig also auch die Vertreter, die interessierten und engagierten Vertreter aus der Club- und Gastronomie-Szene. Das hat sehr gut geklappt und wir haben eine Zieldefinition vorgenommen, die sich so ungefähr auf den Nenner bringen lässt, 3M. Nämlich, es soll jemand sein, der moderiert, der ein Mediator ist und der gleichzeitig aber auch ein Motor ist. Moderieren soll er zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, zwischen der Stadt, der Verwaltung, der Politik, zwischen den Bürgern, zwischen den Gastronomen und den Ordnungskräften wie der Polizei. Er soll moderieren, wenn es Konflikte gibt und er soll ein Motor sein für Impulse, für neue Ideen. Wichtig ist deshalb auch, dass wir diesem Nachtbürgermeister offene Türen schaffen und viel Vertrauen. Und deswegen war es uns auch wichtig, möglichst überfraktionell oder interfraktionell diesen Antrag hier heute vorzulegen. Wir wollten das eigentlich bereits im März getan haben, aber dann kam eben Corona. Corona hat ja, wie wir wissen, also ziemlich alles verhagelt. Und es gab dann die Diskussion, gerade bei unseren Kollegen von CDU und von den Grünen, vielleicht das Thema Nachtleben nicht gerade in Corona-Zeiten zu strapazieren. Nachhinein muss ich sagen, es war, glaube ich, ein Fehler. Wir hätten es ruhig schon machen sollen. Denn mittlerweile sagen uns die Vertreter aus der Szene, wie dringend sie eigentlich einen Ansprechpartner brauchen. Deswegen, ich mache es schnell, haben wir dann im Juli noch mal eine Bestandsaufnahme gemacht und da kam wirklich deutlich hervor, wie sorgenvoll die Situation sich für die Wirtschaft hier, nicht nur für die Nachtwirtschaft, sondern überhaupt für die Betriebe aus der Gastronomie und den Clubszenen etc. Darstellt. Das ist natürlich dann momentan durch die Corona-Situation fokussiert, aber wir haben gesagt, okay, wir müssen diese Bestandsaufnahme noch einmal machen und haben festgestellt, dass wirklich eine große Kompetenz zwischen den Vertretern aus der Szene, aber auch Kooperationen zum Beispiel mit den Hochschulen im Bereich Musik liegt, wo wir also wirklich sagen können, das ist eine Szene, die müssen wir dringend und unbedingt erhalten. Es gab aber auch Kritik. Es gab Kritik bei dieser Veranstaltung, dass die Verwaltung nicht genügend sich um diese Situation kümmern würde. Und daraufhin haben wir verabredet, dass wir noch mal, bevor wir diese Ratssitzung machen, dann noch mal einen Gipfel machen, einen Club- und Szene-Gipfel haben wir ihn genannt. Und da danke ich dem Kollegen Beckermann und den Kollegen von Marketing Osnabrück und WFO, der Wirtschaftsförderung, dafür, dass wir hier diese gemeinsame Veranstaltung organisieren konnten. Wir haben vor 14 Tagen mit Vertretern aus den Parteien und aus der Verwaltung sowie etwa 70 Vertretern aus dem Veranstaltungsbereich einen Gipfel gab, wo wir nochmal die Situation aufgenommen haben. Das war sehr gut angekommen, dass wir dieses fraktionsübergreifend gemacht haben. Ich danke ganz besonders also auch den Vorständen, denn Frau Pötter, Herr Philipp und Herr Beckermann waren für die Verwaltung da. Da haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Szene schon gemerkt, dass wir dieses Thema nun wirklich sehr, sehr wohl, sehr ernst nehmen. Insofern, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Dafür mein Dank nochmal an alle. Es ist ein gutes Signal, was wir damit gegeben haben. Und wir werden somit dann hoffentlich die erste Stadt in Osnabrück, die Osnabrück als erste Stadt haben, die in Niedersachsen einen Nachtbürgermeister hat. Und wahrscheinlich dann die sechste Stadt in Deutschland. Aber das ist auch ein Signal, Erster in Niedersachsen zu sein, das ist fast wie beim Fußball so. Insofern denke ich auch, dass es gut ist für eine Stadt des Friedens. Sieht es immer gut aus, wenn sie sich modern entwickelt und wenn sie Impulse gibt und Ideen aufnimmt. Und in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir einen möglichst einstimmigen Beschluss fassen und dann recht bald einen Nachtbürgermeister oder eine Nachtbürgermeisterin in Osnabrück haben werden. Vielen Dank.
Ich habe zwei weitere Wortmeldungen, Herrn Elmers und Frau Reicheneck und Herr Dr. Thiele. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gut, dann würde ich die Rednerliste dann auch schließen.
Ja, moin. Eigentlich ist das ein guter Antrag, Nachtbürgermeister. Ich meine, wir haben ja schon drei Bürgermeister, warum nicht einen vierten? Das Einzige, was uns als Piraten natürlich schlecht finden, ist, dass 32.000 Euro... Wir sollten immer noch auf unseren Haushalt achten, auch wenn wir Doppelhaushalt beschließen. Wir müssen da vorsichtig sein, wir sollten das Geld nicht so rausgeben. Andere Anträge von mir, für weniger, sind auch schon abgelehnt worden. Und das Einzige, was mich auch noch richtig stört an dem Antrag, ist, dass die Aufgaben und Kompetenzen werden erst Gegenstand einer Geschäftsordnung, wenn wir das beschlossen haben. Also deswegen stelle ich den Antrag, dass wir erstmal eine Geschäftsordnung und Kompetenzen festlegen und deswegen auch Verweisung dieses Antrags in den Finanzausschuss, weil das um 32.000 Euro geht. Danke.
Frau Reicheneck.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz und knapp, wir werden uns enthalten. Das liegt nicht daran, dass wir die grundlegende Idee ablehnen, sondern dass wir einfach noch Informationsbedarf haben. Wir hätten das gerne vorher nochmal in dem passenden Ausschuss diskutiert, statt das jetzt hier schon zu beschließen, da für uns eben noch einige Fragen offen sind. Die Tagung, die da stattgefunden hat, war, glaube ich, an einem Montag um 11. Das ist eine Arbeitszeit, wo man sehr schlecht teilnehmen kann. Deswegen, wir werden diesen Enthusiasmus nicht mit unseren Nein-Stimmen stoppen, aber wir werden uns enthalten und sind gespannt, wie sich das entwickelt, haben aber Fragen, inwiefern die Verwaltung in dem Bereich zum Beispiel schon arbeitet, inwiefern das Osnabrücker Marketing da schon aktiv ist und auch bezüglich der Finanzierung durch die Gastro- und Kulturszene würden wir gerne noch weitere Infos haben, bevor wir das so auf den Weg geben. Deswegen werden wir uns enthalten und das gespannt und solidarisch kritisch verfolgen.